Ja, dann darf ich gleich starten. Das sind meine potenziellen Interessenskonflikte und ich gehe angesichts der Zeit bereits in medias res. Sie haben schon im vorhergehenden Vortrag einiges über die potenziellen Ursachen für Long-Covid gehört und Sie haben natürlich auch über diese multisystemische Erkrankung gehört. Und es gibt ja natürlich verschiedene Thesen, weshalb unterschiedliche Organe betroffen werden. Das dürfte sehr viel und sehr stark mit dem ACE2-Rezeptor zusammenhängen, der in allen möglichen Organen exprimiert ist, wie Sie an dieser Abbildung erkennen können. Ich werde mich jetzt natürlich in erster Linie auf mein Kerngebiet, auf die Lunge konzentrieren und stützen und möchte Sie in den nächsten 20 Minuten sozusagen ein bisschen mitnehmen in die Ereignisse der letzten 2 Jahre und was wir heute wissen und was wir vermutlich noch lernen müssen, um Covid-Folgen, was die Lunge betrifft, auch in Zukunft besser behandeln zu können. Covid-19 als Pneumonie attestiert, und wir wissen, dass das eben nicht nur eine Pneumonie sein muss, sondern gerade jetzt bei Omikron gibt es ja viele Fälle von SARS-CoV-2-Infektion und Positivität, ohne dass eine Pneumonie einhergeht. Also dann spricht man ja auch nicht von Covid-19 als Erkrankung oftmals. Aber wenn es um die Covid-19-Pneumonie geht, haben wir erfahren in den letzten 2 Jahren, dass diese Erkrankung oftmals einem gewissen Zyklus folgt, der mit einer frühen Infektion beginnt, über die ersten 7 bis 10 Tage dann in den ersten radiologisch nachweisbaren Lungeninfiltraten einhergeht, die oftmals im Thoraxröntgen gar nicht gesehen werden müssen, sondern lediglich mittels einer Computertomographie sichtbar sind. Und man geht hier noch von einer Virusreplikationszeit in den ersten 5 Tagen davon aus. Und aber erst ab dem Zeitpunkt, wo man bereits intrapulmonal, so wie Sie es hier rechts in dieser Abbildung sehen, ausgedehnte Infiltrationen, Konsolidierungen und Milchgastrübungen sieht, das ist bereits alles Folge der Hyperinflammation, der Zytokinsturm, die Lungenentzündung, die jetzt primär nicht mehr so direkt mit der laufenden Virusreplikation, sondern eher mit den Folgen davon zu tun hat. Und wenn Sie sich so ein Bild auf der rechten Seite anschauen, was dann durchaus zu einem Lungenversagen und zu einem ARDS führen kann, so wundert es nicht, dass es hier zu klinischen, lungenfunktionellen und auch radiologischen Folgeerscheinungen nach einer Covid-19-Pneumonie kommen kann. Und die möchte ich gerne mit Ihnen besprechen. Zunächst, die Kollegin Göngerschi hat das bereits kurz angerissen, möchte ich Ihnen die Häufigkeit der respiratorischen Symptome noch mal kurz näher bringen. Sie sehen hier eine Vielzahl von Beschwerden, die bei einer großen Kohorte von mehr als 10.000 Patientinnen und Patienten mit Covid-19 attestiert wurden. Der Großteil dieser Betroffenen hier hatte einen vorausgegangenen Spitalsaufenthalt. Das ist auch ganz wichtig bei der Interpretation der jeweiligen Studien, was denn hier für Patienten und Patientinnen eingeschlossen sind. Und Sie sehen hier Frequenzen rund um 50% im Median für die Atemnot, die Dyspnoe, die hier markiert ist, beziehungsweise etwa 20 bis 25% anhaltend Husten, noch 2 bis 3 Monate nach abgelaufener Erkrankung. Und das bezieht sich natürlich jetzt mal vorrangig auf die eher schweren Fälle von Covid-19. Einer der ersten, die international hier auch wirklich die symptomatische Chronologie verfolgt hat, waren die Kollegen und Kolleginnen aus Tirol, aus Innsbruck, rund um Kollegen Tanczewski und Frau Professorin Löffler-Rack, die wirklich tolle Arbeit hier geleistet haben und sehr früh schon hier eine Nachsorgekohorte mit mehreren Untersuchungen nach stationären Aufenthalt inklusive einer ambulanten Kohorte untersucht haben. Sie sehen hier die Entwicklung der Symptomatik, allen voran in der Akutphase bei Covid-19 Dyspnoe und Husten in rund 70% der Fälle hier beschrieben worden und nach rund 100 Tagen, wie schon von meiner Vorrednerin erwähnt, ein deutlicher Abfall, Gott sei Dank eine Besserung dieser respiratorischen Kernsymptomatik auf nur noch unter Anführungszeichen ein Drittel der Betroffenen, was die Dyspnoe betrifft. Auch hier wiederum wirklich wichtig darauf zu achten, rund 75% der hier Untersuchten hatten einen vorausgegangenen Spitalsaufenthalt. Aber wenn man alle diese Symptome zusammenzählt, etwa 40% der Betroffenen hatten nach 100 Tagen noch immer Beschwerden. Wenn man jetzt sozusagen einen Schritt weitergeht und sich von der Symptomatik weg schon versucht, objektivierbare Parameter wie die Lungenfunktion heranzuziehen, so möchte ich gerne auf diese Studie verweisen, die bei Patientinnen und Patienten mit schwerer Covid-19-Pneumonie, die neben einer Sauerstoffinsufflation vielleicht auch eine intensivmedizinische Behandlung mittels CPAP oder sogar Intubation und mechanische Beatmung benötigt haben. Und die Kollegen aus dieser italienischen Kohorte, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, haben hier Patienten nachuntersucht, 6 Monate im Anschluss an durchgemachter Covid-19-Erkrankung. Und Sie sehen hier auf der rechten Seite in einer halbwegs repräsentativen Kohorte von etwa 100 Patientinnen in jeder Gruppe, dass der Anteil jener mit einer Lungenfunktionseinschränkung sich in der Größenordnung von 15, 16 bis 22% bewegt. Der Großteil dieser Lungenfunktionseinschränkungen, das ist hier dieser hellgraue Anteil dieses Tortendiagramms, bezieht sich auf eine restriktive Lungenfunktionseinschränkung. Das erklärt sich auch aus den radiologischen Bildern, die ich Ihnen dann gleich zeigen werde, und nur ein geringer Teil auf eine obstruktive Ventilationsstörung. Das ist eine der wenigen Untersuchungen, die sich das hier systematisch angeschaut hat. Und wie man es erwarten würde, natürlich etwas mehr bei den Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigt haben, also vermutlich auch ein ARDS hatten. Ebenso auch hier wieder die Tiroler Gruppe, die ich wirklich hervorheben möchte, die sich das nochmal sehr genau angesehen haben, auch stratifiziert nach zugrunde liegendem Schweregrad, entweder Outpatients, also ambulant mild moderate Covid-19-Erkrankung, bis hin auf der rechten Seite dieser Abbildung die schwer Betroffenen, die bereits spitalspflichtig waren. Da sehen Sie hier, dass etwaige Lungenfunktionseinschränkungen bei den moderaten Verläufen in unter Anführungszeichen nur 14 bis 17% der Fälle nachweisbar war und hier eine Tendenz der Besserung, allerdings nicht gegen null hin. Das muss man schon sagen. Also hier hatten knapp jeder fünfte, jeder sechste Patient eine Lungenfunktionseinschränkung bereits 60 Tage nach Covid und 6 Monate. Im Anschluss ging das von 17 auf 14% runter. Also da bleibt oftmals der Anteil einer gewissen Lungenfunktionseinschränkung übrig. Dieser Anteil ist natürlich höher bei jemandem, der eine Spitalspflichtigkeit hat und Sauerstoff benötigt oder wo gar vielleicht auf eine Intensivstation aufgenommen werden musste. Und Sie sehen hier auch, da bessert sich zwar der Anteil jener mit Lungenfunktionseinschränkung, aber immerhin noch jeder zweite Betroffene hat eine Lungenfunktionseinschränkung, wenn eine intensivmedizinische Behandlung notwendig war, nach 6 Monaten persistierende funktionelle Kompromittierung. Gibt es Prädiktoren, die uns zum Zeitpunkt der Erkrankung vielleicht vermitteln, wer eher von einem Schaden zu einem späteren Zeitpunkt betroffen ist? Ja, da gibt es verschiedenste Analysen. Frau Professor Gyöngerschi hat Ihnen schon einige genannt. Auch hier gibt es aus dieser Gruppe Analysen, die zeigen, durchaus zu erwarten, das Ausmaß der Schädigung zum Zeitpunkt der CT-Untersuchung, der CT-Severity-Score, also wie viele Anteile der Lunge betroffen sind, ist einer der stärksten Prädiktoren. Das überrascht jetzt nicht. Ein weiteres ist das Ausmaß der Entzündungskaskade anhand von IL-6 oder CRP gemessen und einige durchaus zu erwartbare Komorbiditäten. Wenn wir jetzt hier uns einer der aus meiner Sicht bislang am sorgfältigsten 12 Monate nach durchgemachter Covid-19-Erkrankung auch konsequent einem Follow-up unterzogener Kohorte aus China anschauen, so sehen wir hier, dass bei diesen Patienten, das sind zwar nur wenige Patientinnen, die untersucht wurden, aber die würden davor sehr sorgfältig untersucht, vom Zeitraum Monat 3, Monat 6, Monat 9 bis hin zu Monat 12 hier Zug um Zug sich die Vitalkapazität auf der rechten Abbildung hier langsam, aber doch statistisch signifikant bessert. Und das Gleiche gilt auch für die Leistungsfähigkeit. Ich glaube, das ist eine sehr beruhigende Grafik, die zwar durchaus gewisse Schwankungen auch aufweist, aber in Summe der Trend ist hinsichtlich einer Besserung. Aber auch aus dieser wissenschaftlichen Analyse ist zu entnehmen, dass rund ein Drittel der Betroffenen nach 12 Monaten noch immer persistierende Lungenfunktionseinschränkungen hat. Wohlgemerkt, auch hier handelt es sich um Patientinnen und Patienten, die spitalspflichtig waren. Dieses Bild ist auch ein bisschen durch die Medien gegangen. Es stammt wieder von der Innsbrucker Kohorte. Das ist, glaube ich, sogar in den New York Times abgebildet gewesen, soweit ich mich erinnern kann. Und Sie sehen hier eine grafische Illustration des Lungenschadens. Rot, wenn man so möchte, sind das Ausmaß an Infiltrationen und Milchgastrübungen zum Zeitpunkt der Covid-Erkrankung und hier bis zu 3 Monate danach persistierende Lungenpathologien, die man aber natürlich auch quantifizieren und versuchen kann, einer qualifizierten oder semi-quantitativen Auswertung zuzuführen. Hier wäre ein solches Beispiel, wo es in verschiedene Kategorien, man versucht hat, das Ausmaß der Milchglastrübungen sich anzuschauen. Das heißt, wir sind jetzt weg von der Symptomatik über die Lungenfunktion hin zur radiologischen Persistenz der Pathologien. Und da sehen Sie, glaube ich, unweigerlich, und dazu müssen Sie keine radiologischen Expertinnen oder Experten sein, dass auf der rechten Seite hier ausgeprägte Pathologien zu sehen sind. Milchglastrübungen, teils sogar bronchig, das sind angedeutet, hier auch gut rot markiert und umschrieben. Im Gegenzug dazu bei der eher milden Covid-19-Affektion mit durchaus aber Milchglastrübungen beidseits sieht man hier schon deutlich weniger Lungenparenchympathologie. Und wenn man solche Scans heranzieht und versucht, eine Quantifizierung dem zugrunde zu legen und dann zu bemessen, wie hoch ist denn der Anteil einer Pathologie in der Lunge, so kann man auch hier auf diese Studie verweisen, die eben dargestellt hat, dass bei den hospitalisierten Patienten fast 100% eigentlich diese Pathologie nachweisbar war. Das verwundert nicht. Der Grund der Spitalsaufnahme ist ja in der Regel der Sauerstoffbedarf oder die Sauerstoffnotwendigkeit. Das macht und führt dazu, dass man durch die zugrunde liegende Pathologie einer Perfusionsstörung auch dementsprechend impliziert, dass hier sehr viel vom Lungengewebe betroffen ist. Gott sei Dank auch hier in all diesen drei Grafiken, sei es wiederum die Outpatients, also die ambulant Behandelten, die Spitalspflichtigen, jedoch nicht Intensivpflichtigen. Es kommt Zug um Zug über die Zeitachse zu einer Besserung. Aber auch hier ist die Botschaft die gleiche. Besserung bedeutet nicht Normalisierung, und es bleiben immer Patientinnen und Patienten übrig, die einer weiterführenden Diagnostik und oder Therapie möglicherweise benötigen. Ich möchte daher auf diese Arbeit aus den Vereinigten Staaten verweisen, die jetzt einen Schritt weitergegangen ist und versucht hat, hier auch qualitativ zu beurteilen, was bleiben denn für Lungenparenchympathologien übrig in der Lunge, wie man es erwarten würde, restriktive Funktionseinschränkung, ich habe es schon genannt, wahrscheinlich interstitielle Pathologien. Und Sie sehen hier eine Arbeit mit rund 840 Patienten, die spitalspflichtig waren. Die hat man dann nachbefragt, zunächst telefonisch, nach 4 Wochen. Da blieben dann nochmal 325, wenn man so möchte, übrig, die Symptome hatten. Und die hat man dann weiter evaluiert hinsichtlich des Vorliegens oder des Ausschlusses einer interstitiellen Lungenerkrankung. Und von der gesamten Kohorte bleiben letztlich 5% übrig. Das sind jetzt gar nicht so viele, aber diese Patienten haben dann doch eine beträchtliche Pathologie. Großteils handelt es sich hier um die sogenannte organisierende Pneumonie mit funktioneller Beeinträchtigung. Das hat durchaus therapeutische Konsequenzen. Links sehen Sie die Tabelle, welche Charakteristika diese Patientinnen ausmachen. Die üblichen Risikofaktoren eines schweren Covid-Verlaufes wie Übergewicht, kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes, ein großes Thema und eventuell auch eine zugrunde liegende Lungenerkrankung. Eine weitere Untersuchung mit einer Kohorte, die ebenso nach 6 Monaten nachuntersucht wurde, wo es auch eine CT zum Ausgangspunkt gegeben hat, zeigt ein etwas düstereres Bild. Hier dürfte ein gewisser Selektionsbias bestehen. Immerhin doch nach 6 Monaten 62% mit residuellen oder residualen, besser gesagt, CT-Abnormitäten. Das bedeutet nicht, dass das schwerwiegende Funktionseinschränkungen nach sich zieht, aber durchaus beachtlich, 35% mit fibrotischen Veränderungen. Das ist jetzt noch sehr vage gehalten. Hier müsste man sicherlich noch mal genauer gehen und sagen, okay, eine Lungenfibrose ist schon mal eine eigene Diagnostik, die man auch vor der Covid-Erkrankung ausschließen müsste, um sicherzustellen, dass das nicht durch Covid verursacht ist. Daher stellt sich die Frage, welche Patientinnen und Patienten sind denn da am ehesten davon betroffen? Und Sie sehen hier auch wieder eine Analyse bei nachgewiesener Fibrose, wo man die bestätigt anhand gewisser CT-Scores mit dem Nachweis von Milchglastrübungen, mit dem Nachweis von Retikulationen. Und die wirklich interessante Grafik sehen Sie hier. Es gibt hier Zusammenhänge mit dem Schweregrad der Erkrankung, der SOFA-Score beispielsweise aus der Intensivmedizin herangezogen oder beispielsweise das LDH, wo man sagt, je höher diese Werte, die Entzündungswerte oder die Werte, die eine schwere Erkrankung ausmachen, desto höher ist dieser Fibrose-Score, nicht ganz überraschend. Also hier gibt es durchaus einen Zusammenhang, eine Kausalitätsbeziehung zwischen Schweregrad der Grunderkrankung. Das heißt, wenn man diesen Teil auch zusammenfassen möchte, würde ich diese sehr rezente Arbeit gern zitieren wollen, die eigentlich sehr gut zusammenfasst, wie denn jetzt welcher Anteil von Pathologien besteht. Sie sehen hier verschiedene pulmonale Pathologien bei fast 200.000 sozusagen oder 250.000 betroffenen Covid-Erkrankten, rund 80% spitalspflichtig, 20% nicht. Und da bleiben eben rund 30-50% übrig, die noch immer an Dyspnoe leiden, die eventuelle Lungenröntgenveränderungen haben, einige, die hier auch noch vielleicht sauerstoffpflichtig sind temporär und Gott sei Dank ein geringerer Anteil, die tatsächlich eine echte Lungenfibrose und eine restriktive Ventilationsstörung haben. Aber was Sie in dieser Grafik auch erkennen können, die Bandbreite, das Konfidenzintervall ist, denke ich, relativ groß. Also hier müsste man durchaus einen Schritt weitergehen und nachschauen. Ich möchte Ihnen jetzt noch mal ganz kurz mit einigen wenigen Slides zeigen, dass das, was wir sehen, beispielsweise nach einer Viruspneumonie oder nach einer ARDS-Erkrankung, nicht nur spezifisch für Covid ist. Aber Covid-19 aufgrund von SARS-CoV-2 hat einige Features in der Pathologie, die dem SARS-Virus an sich ähnlich sind, sich aber dann doch unterscheiden von der Influenza-Pathologie. Und das sehen Sie in dieser Analyse aus CHEST, wenn Sie auf die vorletzte Spalte dieser Tabelle schauen, Microthrombi, da sehen Sie hier sehr interessant, fast 100, also fast 57% und 58% bei Covid-19 und SARS und nur unter Anführungszeichen 24% bei H1N1 als Vergleich. Also das ist schon sehr spannend, da gibt es unterschiedliche Pathologien. Umgekehrt, wenn man zur Endstage-Fibrose geht, kommt die häufiger vor bei der Influenza als bei Covid-19 in Prozenten. Entschuldigung, nein, also bei SARS häufiger als bei Covid-19, meine ich. Und umgekehrt wiederum auch rechts pulmonale Thrombosen, also die kardiovaskulären Ereignisse, das prothrombotische Thema, die Endothelitis, die kapillären Thrombosen, all das dürfte doch eher spezifisch sein für Covid-19. Wir wissen allerdings, dass wenn es zu einer Viruspneumonie mit ARDS kommt, dass durchaus Bilder, wie Sie sich hier links erkennen, nicht unüblich sind. Es gibt hier fibrotische Veränderungen bis zu 12 Monate nach einer schweren Influenza-Infektion. Es gibt persistierende Milchglas-Trübungen. All das ist bis zu einem gewissen Grad vorbekannt. Und auch die Lungenfunktionseinschränkung, wie wir sie beispielsweise anhand der DLCO bemessen können, korreliert erwartungsgemäß auch nach einer SARS-Infektion, nämlich nicht Covid-19, sondern der herkömmlichen SARS-Infektion, mit dem Ausmaß der Betroffenheit in der CT. Und dann möchte ich Ihnen hier vielleicht auch noch zeigen, dass die Lungenfunktionsveränderungen, nämlich die Besserung nach 6-12 oder sogar 24 Monaten, auch die kennen wir eigentlich. Es gab hier die H5N9-Epidemie mit Influenza. Da gibt es Daten, die Ihnen zeigen einen ähnlichen Verlauf. Die haben hier zwei Kurven, jeweils die türkise und die rote. Die türkise sind Patienten, die ein ARDS hatten. Rote hatten Influenza A ohne ARDS, daher von vornherein schon etwas bessere Lungenfunktion. Und was sich zeigt, ist, wenn im Zuge der akuten Erkrankung nach einem Monat eine persistierende Lungenfunktionseinschränkung besteht, so bessert sich die erfreulicherweise mit der Zeit. Aber viele Betroffene haben nach einer solchen Erkrankung persistierende Symptome, sei es Dyspnoe, sei es vielleicht Fatigue, sei es Beschwerden auch in Richtung einer ME/CSF oder so wie auch hier untersucht, posttraumatische Beschwerden, wie sie nach ARDS und Intensivstation auffallen können oder vorkommen können. So, ganz zum Schluss, was können wir denn therapeutisch tun? Und da muss man ganz ehrlich sagen, eigentlich haben wir hier nicht viele Werkzeuge, daher ist dieser Abschnitt der Präsentation relativ kurz. Zunächst einmal muss ich auf die Impfung zu sprechen kommen. Wir wissen, dass Long-Covid-Beschwerden bei vollständig geimpften Personen seltener vorkommen. Da sehen Sie die verschiedenen Symptome wie Fatigue, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen etc. Überall links hier statistische Signifikanz mit dem X markiert bei Geimpften im Vergleich zu Ungeimpften. Leider, wenn man rechts auf diese Tabelle, dann auf diese Grafik schaut, Sie sehen, für die respiratorischen Beschwerden gibt es hier vor allem für den Husten keinen statistisch signifikanten Unterschied und auch statistisch nicht, wenn auch numerisch, für die Kurzatmigkeit. Also es bleibt ungeklärt, ob eigentlich weniger Dyspnoe, Fibrose etc. bei Geimpften mit Durchbruchsinfektion stattfindet als bei Ungeimpften. Das ist anzunehmen, Daten haben wir bislang nicht. Und wenn es um die Therapie geht, müssen wir uns natürlich überlegen, was ist denn die zugrunde liegende Pathologie? Wo können wir ansetzen? Es gibt beispielsweise eine rezente Studie, dass Personen, die rechtzeitig eine Heparinisierung erfahren haben, auch seltener nachher Long-Covid-Beschwerden vielleicht entwickeln könnten. Da gibt es erste Thesen. Manche Dinge fangen einfach dort an, dass wir, wenn jemand beatmungspflichtig ist, auch gar nicht so invasiv beatmen sollen. Wir kennen um die Patient-Self-Inflicted und aber auch um die Ventilator-assoziierte Lungenschädigung. All das sind Faktoren, die in der akuten Erkrankung eine Rolle spielen können. Genauso, wo sich vielleicht noch herausstellen wird, dass der Einsatz von Dexamethason rechtzeitig verhindert, dass es später zu Post-Covid-Fibrosen kommt. Eine der wenigen Studien, die wir haben, sind Fallserien zur Corticosteroidbehandlung bei nachgewiesener organisierender Pneumonie oder interstitiellen Beschwerden. Da sehen Sie hier Pre-Treatment versus Post-Treatment eine Verbesserung der Vitalkapazität, eine Verbesserung der DLCO. Das sind aber keine randomisierten, kontrollierten Studien. Das sind Fallserien, wo aber aus der Praxis, aus anderen Erkrankungen man weiß, dass die organisierende Pneumonie grundsätzlich gut beherrschbar ist. Und ganz am Schluss vielleicht noch das, was bei etwaiger Lungenfibrose derzeit noch untersucht wird bei Covid. Da gibt es mitunter zwei Medikamente, die wir schon aus der Lungenfibrosebehandlung gut kennen, das Nintedanib und das Pirfenidon. Hier laufen entsprechende Studien, um zu zeigen, dass bei fortgeschrittener interstitieller Beteiligung im Rahmen der Covid-19-Pneumonie, die einerseits rechtzeitig, wenn eingesetzt, verhindert werden kann vielleicht sogar oder wenn entsprechend indiziert, dann auch zu einer sozusagen einer Verhinderung der Verschlechterung beitragen kann. Ich möchte daher zusammenfassen. Ich habe Ihnen versucht zu vermitteln in den letzten 20 Minuten genau, dass es persistierende Beschwerden gibt, bedauerlicherweise auch von der pulmonalen Seite her, mit nachgewiesener Lungenfunktionseinschränkung. Das betrifft Gott sei Dank nicht viele Patientinnen, aber es betrifft doch einen gewissen Anteil. Und daher empfiehlt es sich hier, eine systematische Nachsorge, wie Sie hier rechts in der Abbildung sehen, einzuhalten. Und da gehört nun mal die Lungenfunktionsuntersuchung und gegebenenfalls eine Bildgebung dazu. Viele der Studien leiden jedoch darunter aus wissenschaftlicher Sicht, dass sie einen Reporting-Bias haben. Wir haben eigentlich keine Daten, wie hoch der Anteil von funktionell, objektiv funktionell und oder radiologischer Einschränkung bei milder Covid-19-Erkrankung besteht. Es gibt viele Fragebögen, Surveys, wir wissen viel um Symptome, aber wir wissen relativ wenig um objektive Parameter nach mild-moderater Covid-19-Erkrankung. Es gibt, und das habe ich Ihnen versucht gegen Ende zu zeigen, durchaus spezifische Features der Lungenschädigung, bedingt durch SARS jetzt als Viruserkrankung, die sich vielleicht von den anderen unterscheidet. Und man muss sagen, die Erkrankung an sich, die Long-Covid-Erkrankung aus pulmonaler Sicht, wenn eine gezielte Diagnose vorliegt, sprich organisierende Pneumonie, Lungenfibrose oder vielleicht der postvirale Husten, über den kann man dann stundenlang diskutieren, da gibt es gewisse Therapien, aber sonst sind wir eigentlich relativ limitiert. An dieser Stelle vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich stehe Ihnen für etwaige Fragen zur Verfügung.